Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Donnerstag. Er ist wieder mit dabei, Pit Gottschalk, und deshalb frage ich ihn auch gleich. Sag mal, Pit, nach dem Eindruck im Pokal, wird's was mit dem Double für Leverkusen?
Ich glaube ja. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass in irgendeiner Form Kaiserslautern eine Chance im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen hat. Man hat gesehen, was Bayer Leverkusen mit einem Zweitligisten wie Fortuna Düsseldorf anstellt. Das war ziemlich eindeutig und übrigens anders, als Alex Stolte geschrieben hat. Nicht die Entscheidung in den letzten 10 Minuten, sondern eigentlich gesagt schon nach den ersten 10 Minuten alles entschieden. Und in der Meisterschaft müssten die ja 5 Spiele verlieren, damit Bayern noch vorbeiziehen kann. Das glauben die Bayern ja in Wahrheit selbst gar nicht mehr.
Vor allem, die müssten ja auch alles gewinnen. Und wer glaubt das denn?
Ja, nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund, wir erinnern uns, 0-2, vergangenes Wochenende, völlig lebloser Auftritt. Selbst wenn sie sich davon erholen und Flügel kriegen aus der Champions League, da sind sie im Viertelfinale gegen den FC Arsenal, da reicht's einfach nicht dieses Jahr zur Meisterschaft. Und seien wir ehrlich, wir freuen uns darüber, endlich mal ein anderer Meister. Und wenn es eben Bayer Leverkusen ist.
Es ist ja nur ein Buchstabe anders als vorher.
Ganz genau. Das heißt, derjenige, der die Gravur immer macht auf der Meisterschale, muss eigentlich nur was weglassen und sonst ist es so wie immer.
Obwohl das Wort Leverkusen natürlich ein bisschen länger ist als München, aber
stimmt,
da spart
das muss
natürlich
man auch eintragen,
vorne
was. Ne? Ja, und eben. Vielleicht wahrscheinlich noch ein 0-4 muss man auch noch eintragen.
Ne? Auch noch. So. Ja gut, der
auf
hat
jeden Fall ist es
Arbeit.
Ja neu. Das hat es ja noch nie gegeben. Die erste Meisterschaft von Bayer Leverkusen. Also wenn ich jetzt Reporter wäre bei Bayer Leverkusen, ich würde mich freuen, weil damit konnte man ja nie rechnen, dass mal irgendwann mal die Meisterschale in die Stadt reinkommt.
Wir haben heute den Bild-Reporter für Bayer Leverkusen zu Gast, Philipp Ahrens. Hallo Philipp.
Ich grüße euch. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, wie ist denn das Gefühl, jetzt so unverhofft, sage ich jetzt einfach mal, als Reporter plötzlich hautnah einen möglichen Titelregen begleiten zu dürfen?
Ja, also es ist unglaublich spannend und macht natürlich unwahrscheinlich viel Spaß, wenn man jetzt so wie ich jetzt seit 16 Jahren beim Bayer, wie man ja hier im Rheinland sagt, vor Ort tätig bin. Und ja, es gab ja schon das ein oder andere Mal, wo ich auch dabei war, wo es knapp war, 2009 das Pokalendspiel in Berlin, was sie sehr, sehr unglücklich damals 1-0 verloren hatten. Dann das Corona-Endspiel 2020 gegen die Bayern. Da waren sie eigentlich in der super, super Form, bis dann halt dieser Lockdown kam und alles im wahrsten Sinne des Wortes kaputt gemacht hat. Und ja, damals war es ein Pokalendspiel, Bundesjugendspiele, 100 Mitarbeiter der Geschäftsstelle links, 100 Mitarbeiter der Geschäftsstelle rechts. Wir saßen oben in diesem leeren Stadion und das war so furchtbar. Ich werde das nie vergessen, das war ein Taxistand vor dem Olympiastadion beim größten Ereignis, also Finalereignis, das es ja gibt. Und naja, umso schöner ist es jetzt, dass es vor allen Dingen, und das freut mich für viele, viele Fans, die man ja auch im Laufe der Jahre hat kennengelernt hat, dass sie jetzt dieses Erlebnis Berlin mit erleben können, mit ihrer Mannschaft. Und ja, und dabei soll es sicherlich nicht bleiben bei dem einen Titel.
Du sagst, dass du seit 2008 Bayer-Reporter bist. Hast du in diesen 16 Jahren immer wieder daran geglaubt, dass du irgendwann mal dabei bist, wenn Bayer Leverkusen deutscher Meister wird? Oder war man schon froh, dass man nicht abgestiegen ist? Es gab ja auch schwarze Stunden in dieser Zeit. Wie geht man da so ran? Weil man hat ja Leverkusen immer nachgesagt, na, die sind zufrieden, wenn sie oben im oberen Drittel mitspielen und vielleicht sich international qualifizieren. Es fehlt dieses Gehen, dieses Siegergehen, unbedingt Meister zu werden. Hast du das auch in diesen Jahren irgendwann geglaubt? Oder warst du ganz im Gegenteil? Warst du irgendwie etwa pushig, weil du ja von den anderen Bildkollegen weißt, wie das ist, deutscher Meister zu werden?
Naja, sagen wir mal so, wenn man Bayern-Reporter ist und Dortmund-Reporter, da ist sowas ja eine Normalität, sowas mitzukriegen. Das ist eben das, was jetzt wirklich so gerade so spannend ist, um das mal zu erleben, wie das dann wirklich dann sein wird. Naja, was man halt dieses Siegergehen, man hat ja Leverkusen immer gesagt, die haben immer eine tolle Mannschaft gehabt, sehr viel Talent, aber es hat immer dieser letzte Kick im wahrsten Sinne des Wortes gefehlt. Und das ist in diesem Jahr komplett anders durch Xabi Alonso. Und das konnte man eigentlich schon, das ist ja eine Entwicklung, die jetzt nicht nur in dieser Saison ist, die begann eigentlich letztes Jahr schon. Und zwar in der größten Krise, die der Verein in den letzten 20 Jahren hatte. Man darf nicht vergessen, der Xabi Alonso hat die Mannschaft übernommen, als sie Tabellen 17. war. Nach einer Vorsaison, wo sie Dritter waren mit Gerardo Seoane und sich sehr souverän für die Champions League qualifiziert hatten. Und dann kam das erste Pokalspiel, da sind wir wieder beim Pokal, 3-4 in Elversberg verloren, eine totale Blamage. Und dann wurden die ersten drei Bundesligaspiele verloren. Dortmund noch relativ unglücklich 0-1, dann zu Hause 1-2 gegen Augsburg, dann 0-3 gegen Hoffenheim. Tja, da war die Krise da und da gab es keinen mehr, der dagegen steuern konnte in der Mannschaft. Die Mannschaft war dafür überhaupt nicht gewappnet. Und dann hat Simon Rolfes, finde ich, den größten Coup nach der Verpflichtung von oder mit der Verpflichtung von Florian Wirtz. Das eine ist ein Spieler, das andere ist ein Trainer. Xabi Alonso wirklich geholt aus der, der hatte damals ja keinen Trainerjob, aber war vorher Trainer von Real Sociedad San Sebastian B. Ja, und ich weiß noch, wir waren in Porto beim Champions League Spiel und alles war klar, wenn der Seoane dieses Spiel verlieren würde, dann würde es sehr eng werden. Wie es so kommt, es steht nur 0, Bayer kriegt einen Elfmeter, der wird dann noch verschossen und wie der Teufel es so will, mit Anpfiff dieses Spiels kamen Meldungen von ESPN, glaube ich, damals war es, dass Xabi Alonso neuer Trainer in Leverkusen werden sollte. Und das war natürlich eine sehr spannende Geschichte.
Hast du das sofort geglaubt oder warst du skeptisch?
Nee, ich habe das schon geglaubt, weil das so eine typische Rolfes-Aktion gewesen war, Leute zu verpflichten, die man nicht so auf dem Zettel hat. Ne? Und er hat uns das hinterher auch mal erklärt, er hat den Weg sehr lange schon von dem verfolgt gehabt. Dem hat die Art Fußball zu spielen sehr gefallen. Und ich habe das damals geschrieben, dass es eine Lösung ist, die Charme hat, aber durchaus Risiko. Weil halt der Xabi Alonso natürlich, der die Bundesliga als Spieler kannte, aber der hatte ja nie eine Cheftrainerrolle bis dahin gehabt. Und sein Start, der war ja auch sehr holprig in Leverkusen. Das ging ja dann erst so richtig so mit der WM-Pause eigentlich los. Und wie gesagt, hier in Leverkusen, hier ging die blanke Angst um vor dem ersten Abstieg. Bei den Fans vor allem, ne? Das muss man dazu sagen.
Wann hast du denn das erste Mal so richtig gemerkt und auch geglaubt, okay, Abstieg wird das nicht, das geht eher in die andere Richtung und könnte sogar nachhaltig sein?
Ja, also ich finde, da gab es zwei, drei Szenarien. Sagen wir mal, das erste waren diese Serie, die sie noch vor der WM-Pause hatten mit 5-0 gegen Union Berlin, einem sehr, 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 sehr glücklichen 2-1 in Köln. Und einem relativ souveränen 2-0 gegen VfB Stuttgart haben sie sich durch drei Siege erstmal aus dieser ganz schlimmen Zone entwickelt. Und dann kam die WM-Pause. Und da gab es für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis, was ich nie vergessen werde im Zusammenhang mit Xabi Alonso. Die Mannschaft mussten ja Urlaub machen ein bisschen. Und in Leverkusen hatten sie auch, glaube ich, 2 Wochen Urlaub. Und damals war die Zeit, wo Florian Wirtz ja so kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining nach seinem Kreuzbandriss war und wir wussten, ja, es gibt noch 2 Tage vor dem offiziellen Trainingsrestart gab es ein Training von Rekonvaleszenten, wo unter anderem Florian Wirtz halt auch da war. Und das war natürlich spannend, Florian Wirtz, jeder Schritt war wichtig, was macht er, wie geht's ihm? Und er war mit 5, 6 Leuten auf dem Platz, auch einem Athletiktrainer und plötzlich ging die Tür auf dem Trainingsgelände in Leverkusen und da kam Xabi Alonso in Zivilklamotten auf den Platz. Und er hatte halt noch Urlaub gehabt und wollte halt mal gucken, wahrscheinlich sich mit seinem Staff treffen, was sie halt so machen, um Sachen zu besprechen. Und er ging dann aber relativ schnell wieder rein in die Kabine. Haben wir gesagt, okay, dann hat er mal Hallo gesagt, was passierte. Er kam wieder in Trainingsklamotten und Joggingschuhen und hat diese Trainingseinheit geleitet mit den 6 Spielern. Eine Stunde lang, im strömenden Regen im November, hat er diese Einheit geleitet. Und das hat bei den Spielern einen Eindruck hinterlassen, gerade bei Florian Wirtz, glaube ich, das ist einer von uns, der meint das ernst hier. Und das muss man sagen, das ist halt dieser Xabi Alonso, der wirklich bei jeder Trainingseinheit auf dem Platz ist, jede Einheit leitet, die den Ball selber reinspielen will. Der ist halt noch Spieler und die Spieler glauben ihm einfach alles, weil er alles gewonnen hat. Dann kam ein ganz wichtiges Spiel, fand ich, das sagen sie auch in Leverkusen, das war auch so ein Knackpunkt, war das Playoff-Rückspiel bei der AS Monaco in der Europa League. Da hatten sie ja hier 3-2 verloren. Danach noch 3 Tage später gegen Mainz 05 an Karnevalssonntag 3-2 verloren. Und ja, das sah schon wieder nach einer Krise aus. Ne? Und dann kam dieses Rückspiel in Monaco, das ins Elfmeterschießen ging. Und Leverkusen hatte bis dahin eine ganz gruselige Serie gehabt. Quasi ein Jahr lang von 8 Elfmetern haben sie 7 verschossen. Und was passiert? Das Spiel kommt natürlich ins Elfmeterschießen und sie verwandelt alle 5. Und seitdem haben sie nie wieder einen Elfmeter verschossen. Da haben sie gemerkt, hey, wir können wirklich was erreichen. Was passierte? Sie haben danach 13 Spiele in Folge nicht verloren. sind bis ins Halbfinale der Europa League gekommen, wo sie ja sehr, sehr unglücklich das Finale gegen die AS Roma verpasst hatten. Aber hier ist eine Euphorie entstanden, wie es die in Leverkusen noch nie gegeben hat. Und Simon Rolfes, der hat mir das ja auch jetzt Anfang der Woche nochmal gesagt, weil ich habe eine Geschichte gemacht. Es gab einen in dieser Krise, da war Alonso gerade 2 Wochen da, da hatte die Fan-Dachorganisation Nordkurve 12, hatte einen offenen Brief an den Verein geschrieben, an die Spieler, in der sie viele Sachen einforderten, wie Zusammenhalt, Identifikation, die Spieler sollten von ihrem Söldnertum weg. Und da war sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und Simon Rolfes hat gesagt, dass dieser Zusammenhalt, der jetzt in Leverkusen herrscht, der ist in dieser Krise entstanden. Nicht schon davor, ein paar Monate davor, wo sie Dritter in der Bundesliga wurden. Und das hat sich so, ja, also Xabi Alonso war natürlich da die treibende Kraft. Und ja, und dieses Verpassen des Europa League-Finales hat nochmal diesen Hunger gestärkt, wirklich was zu erreichen, weil sie haben gemerkt, wir waren nah dran und haben ja dann im Sommer.
Finde ich total nachvollziehbar und wirklich sehr anschaulich, wie du das schilderst, dass da so ein Wir-Gefühl wächst bei Bayer Leverkusen. Das spürt man ja auch, wenn man die Mannschaft beobachtet, wie sie auf dem Platz agiert. Heute hat mir Maximilian Migoletz bei LinkedIn wirklich eine sehr wichtige Frage gestellt. Aber gibt's eine Erklärung für oder eine Analyse dafür, dass sich Bayer Leverkusen, früher verschrien als Vizekusen, plötzlich zu einem Unbesiegbaren transformiert hat? Also die wirklich die Entscheidungen zu eigenen Gunsten in der Nachspielzeit provozieren. Alex Steudel hat eine Statistik gefunden, wenn man alle Spiele der Bundesliga nach 60 Minuten abgepfiffen hätte, dann gäbe es nicht 13 Punkte Vorsprung von Bayer Leverkusen, sondern 0 Punkte. Man wäre punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf 1. Also passiert ja was in der letzten halben Stunde. Diese Unbesiegbarkeit, gibt es noch Gründe dafür, wie sich dieser Verein so transformieren konnte?
Ja, die gibt es. Und zwar sind wir da wieder bei der Krise. Und es gab eine in dieser angesprochenen WM-Pause eine Analyse, die Simon Rolfes und Fernando Caro, die beiden Geschäftsführer, gemeinsam mit Xabi Alonso geführt hatten. Und sie waren sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, wir brauchen einen zentralen Sechser. Und da waren sie ganz schnell beim Namen Granit Xhaka. Den hatten sie davor schon versucht gehabt zu bekommen. Das ging nicht, der war zu teuer. Und sie hatten den Kontakt nie abreißen lassen zu Xhaka und Xhaka hat auch signalisiert, er würde sehr gerne wieder nach Deutschland zurückkehren mit der Familie und hat diese Herausforderung angenommen. Und das Xhaka war so dieser Königstransfer, was man sagt. Ne? Und dann kamen wirklich ganz, ganz starke Entscheidungen. Alejandro Grimaldo, viermal Meister geworden mit Benfica. Also der Roger Schmidt hat der Ceta und Mourinho geschrieben in Lissabon, dass er da nicht verlängert hat, sondern zu Bayer Leverkusen gegangen ist, der Grimaldo. Jonas Hofmann hat ein ganz wichtiger Spieler, ein charakterlich ganz toller Kerl. Solche Spieler, Bayer hat darauf geachtet, wieder charakterlich starke Führungsspieler zu holen, die auch älter sind, und nicht nur auf diese jungen Spieler zu setzen. Ich kann mich erinnern, wir waren im Trainingslager in Saalfelden in Österreich und da hat der Lukas Radetzky zu uns mal in so einer kleinen Runde gesagt, ey, wir haben wieder mehr ältere als jüngere Spieler in der Kabine. Und diese Spieler, die haben sich wirklich zusammengeschworen, wir haben gesagt, wir packen das hier an, gemeinsam mit Xabi Alonso. Und es war in diesem Trainingslager schon zu spüren, hier ist ein Wandel, hier passiert was. Es gab dann ein Testspiel bei Olympique Marseille vor über 60.000 Zuschauern. Da haben sie gesagt, das nehmen wir jetzt mal wie ein Europacup-Spiel an. Und da haben sie gewonnen, haben sie gemerkt, mit dieser Mannschaft können wir wirklich was erreichen. Und dann kam das Spiel, mag jetzt blöd klingen, du gewinnst 8-0 im Pokal beim Regionalligisten Teutonia Ottensen. Aber wie die das angegangen sind, von der ersten Minute an, da war nicht eine Sekunde der Zweifel, dass es hier was Böses passieren könnte, was man ja im Jahr davor in Elversberg gemerkt hat, wo die Mannschaft überhaupt nicht bereit war für so einen Pokalfight. Nee, und diese Siegesserie in den letzten Minuten, hier hat man halt einen Kader, wo du wirklich auch wechseln kannst, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Und der Christoph Daum hat mir das letzte Woche mal gesagt, er ist auch total begeistert von diesen Last-Minute-Leverkusen. Er sagt, wenn das einmal passiert, ist das Glück. Zweimal ist Zufall. Aber wenn das so oft passiert, dann ist das einfach nur das Ergebnis knallharter, gezielter Arbeit und von Qualität. Und diese Mannschaft, ich meine, wir sitzen in Baku, strömenden Regen, es steht 0-2, aber die lassen sich durch nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen. Das ist so faszinierend und das muss, also für manche Gegner muss das schon sehr frustrierend sein. Der Pellegrino Materazzo von Hoffenheim hat das ja auch am Samstag gesagt. Man hat irgendwann mal den Glauben, dass die ihren Glauben verlieren, aber das passiert einfach nicht. Und wenn die Druck machen, dann ja, dann ist es dann eine Frage der Zeit. Wenn sie einen Ausgleich machen, schießen sie noch den Siegtreffer.
Ich bin mit deiner Antwort nur zu 80% zufrieden, lieber Gut. Philipp. Und zwar aus einem Grund. Der Simon Rolfes ist ja schon länger da bei Bayer Leverkusen und hat schon vorher einen gewissen Einfluss gehabt. Ist er vorher nicht so richtig zum Zuge gekommen, seine Ideen umzusetzen, sondern erst mit dem Weggang von Rudi Völler und er mit dem alleinigen Sagen im sportlichen Bereich, kam das zum Tragen, was er im Kopf hatte? Oder gehörte auch eine Portion Glück dazu, dass jetzt die Dinge aufgehen, die vielleicht vorher nicht so geklappt haben? Er ist ja auch schon ein paar Jahre bei Bayer Leverkusen.
Ja, du spielst jetzt auf gewisse Transfers halt an. Es muss natürlich auch immer passen, halt, wenn du eine Struktur hast mit Führungsspielern, die hatten sie eigentlich in den Jahren zuvor auch. Aber diese Führungsspieler hatten durch Verletzungen, dann gab da ein Beispiel, Charles Arangues, der Chilene, der jahrelang eigentlich im Mittelfeld die Fäden gezogen hat, der kam überhaupt nicht mehr in Tritt. Karim Bellarabi war durch Verletzungen über seine Zeit hinaus. Da mussten die jungen Spieler den Karren aus dem Dreck ziehen. Und das kann es halt auf Dauer nicht sein. Und jetzt hat man halt da genau die entscheidenden Stellschrauben gefunden. Wie gesagt, Rolf ist sicherlich auch ein Umdenken in der Transferpolitik, dass man halt sagt, wir müssen weg von diesem Ausbildungsverein Bayer Leverkusen mit jungen Spielern. Wir brauchen gestandene Spieler, die aber auch schon Erfahrung haben, auch im Gewinnen von Titeln. Die haben, das weiß man so gar nicht, die haben in ihrer aktuellen Kader haben sie 8 Profis, die schon mal eine Landesmeisterschaft gewonnen haben. Das ist natürlich etwas, was macht mit einer Mannschaft. Ja? Und dann sind wir wieder beim Fall Granit Xhaka. Der hat im letzten Jahr bei Arsenal erlebt, wie es sein kann, wenn man auf den letzten Metern eine fast sicher geglaubte Meisterschaft verliert. Und dieses Erlebnis, das trägt er mit sich. Und er warnt seine Kollegen vor jedem Training, vor jedem Spiel. Leute, lasst es nicht so passieren, wie mir es letztes Jahr ergangen ist. Dieses Erlebnis, das sind so verschiedene Punkte, die dann zusammenkommen. Natürlich ist auch ein bisschen Glück dabei, aber diese Transferpolitik, die Simon Rolfes gemacht hat, dieses Umdenken, das ist der entscheidende Grund gewesen. Und natürlich hat man mit Xabi Alonso einen Trainer, man darf nicht vergessen, 18 Titel als Spieler gewonnen. Der hat dieses Siegergehen natürlich in sich drin. Und das war diese ganze Kombination zusammen, die macht Bayer Leverkusen in diesem Jahr so gut, möglicherweise sogar unbesiegbar.
Die sorgt dann eben auch dafür, dass, wie Granit Xhaka gestern gesagt hat, die Mannschaft keine 90% kennt, sondern nur 100% und alle 3 Tage. Und das, finde ich, ist das Beeindruckende. Eben in jedem Spiel, alle 3 Tage, immer auch in unterschiedlichen Bereichen eine Schippe draufzulegen. Mal ist das mental, mal ist das spielerisch, mal ist das taktisch, mal ist das einfach auch kämpferisch. Oder wie gegen Düsseldorf jetzt im Pokal, da war es ja die Effizienz. 3 Tore aus 4 Chancen in der ersten Halbzeit und das Ding ist gegessen.
Weißt du, warum das erste Tor fällt?
Sag.
Weil Amin Adli einen Ball von Jeremy Frimpong, der über die Düsseldorfer Abwehr hinübergeht und normalerweise ins Seitenaus oder ins Tor ausgeht, 30 Meter hinter diesem Ball hinterher sprintet und ihn noch kurz vor der Eckfahne rettet und dann wieder reinspielt, der Ball kommt ins Tor und geht. Es steht 4-0. Odilon Kostunou ist gerade eingewechselt. 2 Düsseldorfer laufen ja, Richtung Leverkusener Tor. Der zieht einen Sprint an und gewinnt dieses Laufduell beim Stand von 4-0 in der 88. Minute. Und das zeigt diesen Geist, den Bayer Leverkusen hat. Früher hat man immer gesagt, Bayer Leverkusen spielt nach vorne. Ja, was ist die Stärke dieser Mannschaft diesen Jahr? Es ist die Defensive.
Das hat ja, bei Bayern 19, noch nie 19 Gegentore, Gegentore, das ist ja unfassbar. Zum Vergleich, Bayern München 33 Tore, das heißt 14 mehr. VfB Stuttgart 34 Gegentore, 15 mehr. Also allenfalls noch Dortmund und Leipzig mit jeweils 32 Gegentoren, aber keiner hat weniger als 30 Gegentore, eben nur Leverkusen sogar nur 19. Das ist echt bezeichnend. Dabei ist Alonso doch gar nicht als Maurermeister bekannt.
Nee, das sage ich ja. Das ist ja eben genau das, aber Sie haben auch erkannt, dass in der Defensive, ich glaube, so einen Spruch gibt es ja, die Defensive gewinnt Meisterschaften oder gewinnt Titel. Das haben Sie schon erkannt. Und man muss dann auch ganz exemplarisch sehen, die Entwicklung von Jonathan Tah, der immer ein guter Verteidiger war, aber wie der sich
ausgebildet beim Hamburger Alonso. SV mal so nebenbei, ausgebildet beim Hamburger SV nebenbei.
Wie so viele, ja, aber in der
Ferne dann groß geworden. Ja, aber auch gut bei Fortuna Düsseldorf es gemacht hat. Der ist der dienstälteste Profi mittlerweile bei Bayern 04. Der hat ja noch nie so viele Tore vorbereitet und geschossen wie in diesem Jahr. Und das ist
eben
das als Verteidiger. Ich meine, der ist nicht ohne Grund jetzt klar gesetzt in der Nationalmannschaft, in der Innenverteidigung für die Europameisterschaft. Robert Andrich ist genauso ein Fall. Der hat in der Hinrunde hier hinter Palacios und Xhaka praktisch keine Rolle gespielt. Der ist zur Nationalmannschaft gereist, ohne gegen den 1. FC Köln in diesem Derby eine Minute gespielt zu haben. Und hat gesagt, das ist für mich die schwerste Zeit meiner Karriere hier. Die Mannschaft war Tabellenführer, aber er hat da wenig gespielt. Und was hat der Junge jetzt in diesem Jahr? Der ist auch, man sagt, ist Kettenhund von Toni Kroos, aber sie haben erkannt, sind wir wieder beim Thema Mentalität, auch beim DFB, dass du solche Spieler brauchst. Und genauso war es hier bei Bayer Leverkusen auch. Es ist halt nicht mehr dieses Leverkusen, dieses, ja, kommst du heute, kommst du morgen, wir spielen ein bisschen schönen Fußball und es wird schon gehen. Nein, das ist halt all das, was eine, sag ich mal, komplette Mannschaft ausmacht, das zeigt Bayern 04 in diesem Jahr. Und das muss man wirklich sagen, diese Zusammenstellung des Kaders, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Und das wird belohnt. Und, das sage ich jetzt auch noch, sie haben auch den Mut bewiesen, weil sie erkannt haben, dass die Bayern im letzten Jahr sehr gestrauchelt sind. Wir wissen alle, dass Bayern wahrscheinlich Meister geworden ist, weil Borussia Dortmund es nicht auf die Kette gekriegt hat am Ende. Und Leverkusen hat erkannt, jetzt ist eine Chance, um da reinzustoßen. Es gab immer den alten Satz, wenn die Bayern straucheln, muss man da sein. Leverkusen war aber nie da. In diesem Jahr sind sie da.
Aber dazu eine Frage. Die Leverkusen halten sich ja mit öffentlichen Statements zurück zur Meisterfrage. Aber hinter vorgehaltener Hand gehen doch alle davon aus, dass die Meisterschaft klar geht. So häufig können sie ja gar nicht mehr verlieren, um das noch zu vergeigen, diese 13 Punkte Vorsprung. Oder wie ist die Stimmungslage dann da?
Ich sage jetzt zwei Sachen. Also auch da gehe ich gerne wieder um die Atmosphäre bei den Fans. Da ist das M-Wort noch tabu.
Echt? Weil sie, nach 13 Punkten Vorsprung bei 7
Spieltagen noch ausstehen. Pass auf. Das hat auch einen Grund, weil die natürlich traumatisiert sind durch 2000 und 2002. Man kann das ja nur mal klar sagen, dass das bei vielen Fans ist immer noch eine gewisse Sorge da, das nochmal zu verklatschen. Sag ich seit dem letzten Spieltag. Das hätte nochmal so ein Knackspieltag werden können, wenn man gegen Hoffenheim verliert und Bayern gewinnt dann gegen Dortmund. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Dieses 2-1 von Leverkusen gegen Hoffenheim hat den Bayern den letzten Nerv geraubt. Natürlich, der Josip Stanisic hat es gestern Abend auch gesagt. Er sagt, es muss schon sehr viel blöd laufen, damit wir das nicht schaffen bei 13 Punkten Vorsprung. Sie wissen auch, in was für einer Situation sie sind. Und da fand ich eine ganz bemerkenswerte Aussage gab es von Amin Adli, der ja, wie gesagt, das 2-0 gestern geschossen hatte und wo ich sagte, den Ball da noch gerettet hat, war die Frage, wie wird denn jetzt gefeiert? Und hat er gesagt, gefeiert wird gar nicht. Ich gehe jetzt ins Bett und schlafe. Wir spielen am Samstag bei Union Berlin. Ja, und das zeigt diesen Geist. Da war kein großes Jubelgegröle in der Kabine. Die ziehen ihr Ding durch. Ich glaube, die richtige Feier, die steigt nach dem 25. Mai, wenn dann eine, zwei, möglicherweise sogar drei Trophäen den Weg in die Vitrine finden. Wir reden ja alle immer vom Double, aber ich traue denen durchaus zu, dass sie sogar das Triple gewinnen, ne, mit der Europa
League. Für unsere jungen Zuhörer nochmal kurz zur Erklärung. 2000 durch das Eigentor von Michael Ballack in Unterhaching, die sicher geglaubte Meisterschaft am letzten Spieltag vergeigt. Bayern zog nur ein paar Kilometer weiter im Olympiastadion an den Leverkusen vorbei. Und 2002 unter Topmöller, dreimal Vizekusen in allen Wettbewerben aussichtsreich den Titel zu gewinnen und dann nur dreimal Zweiter geworden, das, was die Bayern ja auch 2012 nochmal wiederholt haben. Und diesmal soll es anders werden. Meine Frage geht jetzt in die Zukunft, Philipp. Ich gehe davon aus, sie werden Meister. Ja, vielleicht holen sie einen zweiten Titel, davon gehe ich aus, DFB-Pokal und vielleicht sogar einen dritten in der im internationalen Geschäft. Ja, wie nachhaltig ist das? Droht es dann, sagen wir, das Schicksal von allen One-Hit-Wonders wie VfL Wolfsburg und VfL Stuttgart, dass die Mannschaft dann auseinanderfällt, weil die Spieler natürlich dann begehrt sind. Xabi Alonso hat jetzt gesagt, ich bleibe in Leverkusen. Das war mit Sicherheit ein gutes Signal. Machen es den Spielern die Spieler ihm nach?
Also dieses drohende Ausverkaufsszenario, das sehe ich überhaupt nicht. Weil bei Leverkusen hat es sind 16 Spieler, die Verträge bis 2027 oder 2028 haben. Das schafft Werte, das schafft Stabilität. Und diese Spieler, wie zum Beispiel ein Palacios, der im Herbst verlängert hat, ein Tapsoba, der im Herbst verlängert hat bis 2028, ein Jeremy Frimpong bis 2028. Okay, Frimpong hat eine Ausstiegsklausel für 40 Millionen. Da kann es immer sein, dass dann jemand kommt. Aber der sieht ja auch, der ist hier holländischer A-Nationalspieler geworden. Hier spielt er regelmäßig. Sie haben einen Trainer mit Xabi Alonso, der eine absolut verlässliche Größe ist. Und das war Xabi Alonso zum Beispiel sehr wichtig in den Gesprächen über seine Zukunft mit dem Verein. Wie sieht meine Mannschaft im nächsten Jahr aus, wenn es in die Champions League geht? Denn die Champions League ist ja die natürliche Bühne des Xabi Alonso. Der hat ja nie im UEFA Cup oder in der Europa League gespielt. Der will natürlich mit seiner, ja, es ist Fakt.
Es ist super. Ja, so wie Trainer Tione von Fortuna Düsseldorf gesagt hat, er kennt Alonso nicht, weil er hat ihn früher nur benutzt auf der Playstation, ne? Also daher kennt er ihn, ja. Das fand ich ganz lustig, ja.
Ja, warum hat Xabi Alonso nie den UEFA Cup gewonnen, weil er nie da gespielt hat? So.
Ja, eben.
Das sind so kleine Fakten, aber die zeigen ja, was das für ein toller, erfolgreicher Spieler war. Er will mit dieser Mannschaft, das hat er ja ganz klar gesagt, ich will mich weiterentwickeln, aber ich will diese Mannschaft und ich will den Verein weiterentwickeln. Und das kann er ja nur nächsten Jahr, die Champions League ist dann die nächste Bühne mit seiner Mannschaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einer Mannschaft in dieses Rennen gehen, wenn es dann 8 statt 6 Spiele sind in der Vorrunde der Champions League, die schlechter ist als die jetzige, ganz im Gegenteil. Also das Gerüst, das hat Simon Rolf ja gestern auch nach dem Spiel gesagt, das Gerüst, das bleibt bestehen der Mannschaft und dann wird punktuell geguckt, wo man nachjustieren kann und da glaube ich im geringsten Falle, dass die Mannschaft schlechter ist als in dieser Saison. Ob sie dann, müssen wir mal sagen, klar, 40 Spiele ungeschlagen, das wird es wahrscheinlich nie wieder geben, aber ich sehe die im nächsten Jahr genauso um die deutsche Meisterschaft spielen wie in diesem Jahr.
Und wenn dann Alonso gehen sollte, T-Online spekuliert dann für den Fall, also 25 oder 26, so lange hat er ja zumindest Vertrag, aber man geht ja davon aus oder viele gehen davon aus, dass 25 dann vielleicht doch irgendwann Real Madrid ruft, dass, falls er gehen sollte, ein Massenexodus folgen wird?
Nein, warum? Also die meisten Spieler haben ja alle groß angelegte Verträge, das heißt, die werden ja auch dementsprechend teuer. Das ist natürlich bei Leverkusen ein Verein ist, der auch immer mal wieder Spieler verkaufen muss, ist doch ganz klar. Florian Wirtz wird ja auch nicht bis 2030 in Leverkusen spielen. Das ist doch logisch. Und ein Xabi Alonso, dem steht die ganze Welt offen. Das ist nun mal so. Der ist doch klar, wenn irgendwo, das war so ein bisschen so, dass in dieser Saison so die Leverkusener, als dann kurz vor Silvester die Meldung kam, Ancelotti hat verlängert um 2 Jahre in Madrid. Oh, da war man, fand man ganz gut, diese Meldung, ne? Weil diese Spekulation war dann raus. Dann was passiert? Jürgen Klopp kündigt seinen Abschied aus Liverpool an. Natürlich, der erste, der genannt wird, ist Xabi Alonso. 2 Wochen später kündigt Thomas Tuchel an oder die Bayern an, dass Thomas Tuchel nicht mehr Trainer ist in der neuen Saison. Also immer war natürlich Xabi Alonso der nächste Kandidat, der irgendwo gehandelt wurde. Aber in Leverkusen war man eigentlich sehr, sehr sicher, dass Alonso nicht gehen würde, weil er das in keinem der Gespräche angedeutet hat, dass er hier den Verein verlassen will. Ganz im Gegenteil. Er will hier mit dem Verein was erreichen. Er will ja auch was hinterlassen. Da ist er ja gerade schon dabei. Und man darf nicht vergessen, er ist 18 Monate hier. Das ist seine erste Cheftrainerstation. Und so wie man Xabi Alonso kennengelernt hat, der will wirklich auch Nachhaltigkeit schaffen, aber auch sich verbessern. Und das nehme ich ihm total ab.
Die Bild-Zeitung hat ja bei allen Bundesliga-Clubs, bei allen 18 Bundesliga-Clubs Reporter und alle kämpfen, um den knappen Platz, ihre Geschichten unterzubringen bei Bild. Fällt es dir jetzt gerade leichter, mit Leverkusen-Geschichten auch entsprechenden Platz eingeräumt zu bekommen? Ist es jetzt gerade leichter? Und mit welchen Geschichten kannst du am besten punkten bei der Chefredaktion?
Ja gut, Alonso ist natürlich die spannendste Figur, ne? Das muss man wirklich sagen. Alles, was rund um Alonso ist, weil das ein und Florian Wirtz sind natürlich Namen. Florian Wirtz als die deutsche Fußballhoffnung, die zieht. Und Bayer Leverkusen ist immer so ein Verein, der vielleicht ein regionales Phänomen war, hier gerade im Rheinland. Natürlich noch immer auch hinter dem 1. FC Köln im Schatten gestanden. Das ist nun mal so. Leverkusen muss Erfolg haben, um wahrgenommen zu werden. Das ist so, das wissen sie. Aber diesen Erfolg liefern sie. Und dementsprechend werden sie auch wahrgenommen.
Mhm. Weißt du, was ich bei Bayer Leverkusen dir weit voraus habe?
Dass du jetzt wahrscheinlich mal es erlebt hast, dass was sie in der Meisterschaft verspielt haben.
Nee, noch viel schöner. Ich war 1988 habe ich bei einer Verlosung der Kreissparkasse Rötchen in der Eifel 2 Tickets gewonnen für das Europapokalfinale gegen Espanyol Barcelona. Oh. Damals gab es ein Hin- und ein Rückspiel. Das Hinspiel hatte Leverkusen 0-3 verloren, dann kam es zum Rückspiel. Das war mir aber völlig egal. Ich wollte dann zum Europapokalfinale nach Leverkusen. War, glaube ich, das Stadion, das Ulrich-Haberland-Stadion hieß das damals noch im Bau und war auf der Fantribüne. Und die Älteren unter uns erinnern sich, zur Halbzeit steht es 0-0 und tatsächlich schießen, wenn ich das richtig im Kopf habe, Falko Götz und dann Bumkun Şah, 3 Tore, 3-0 gleichen, also das Hinspielergebnis aus, Verlängerung, Elfmeterschießen und im Elfmeterschießen, ich stehe hinter dem Tor, gewinnt Bayer Leverkusen 1988 den Europapokal, UEFA Cup, heute Europa League. Und das war natürlich unglaublich, dass die erste große Titel war der Europapokal. Aber da bin ich dabei gewesen. Das war sehr, sehr plötzlich und die ganze Stadt war getaumelt. Nach 0-3 im Hinspiel hat ja keiner daran geglaubt. Ich glaube, du kannst deine Party ein bisschen sorgfältiger vorbereiten, wie du als Bildreporter erleben
aber wirst. Ja? Aber pass auf. Wenn ich dir sage, dass ich bei dem Endspiel auch war, dann glaubst du, ja, wir hatten damals...
Aber wie alt warst du denn da? Warst du 5 oder was?
Nee, 14. Und wir waren damals von meinem Fußballverein SV Refrath mit der, was war das dann, C-Jugend, haben wir Freikarten bekommen und sind dann mit unserem Jugendtrainer da hingefahren. Ganz spontan, am Abend vorher. So, ja, jetzt du.
So, oh, dann warst du 1988 im Europapokalfinale im selben Stadion, erfahren das hier live im Podcast. So, Malte, was hast du zu bieten? Wo warst du 1988?
Ich habe es tatsächlich im Fernsehen gesehen und am nächsten Tag nochmal in der Grundschule mit 10 wurde uns das Spiel nochmal auf VHS nochmal gezeigt. Tatsächlich.
So, Philipp, jetzt hat er uns so durch die Hand aufgezeigt, dass er der Jüngste von uns drei
ist. Ja, dafür habe ich die wenigsten Haare, aber gut.
Jetzt müssen wir noch über alle mal die Aachen sprechen, Pitt, oder?
Ja, stimmt. Ja, du hast ja Doppelgrund zur Freude. Du warst ja auch Alemannia-Reporter. Ich komme aus Aachen, wie ja vielleicht einige Hörer wissen. Und unsere Alemannia ist ja in der Leverkusen-Position in der Regionalliga West, ganz weiter Vorsprung. Und es sieht echt danach aus, dass Alemannia Aachen in den Profifußball zurückkehrt und in die dritte Liga aufsteigt. Ich freue mich sehr, dass der Tivoli wieder richtig guten Fußball erlebt. Also das ist doch eine zusätzliche Freude zu Bayer Leverkusen. Worüber freust du dich mehr, Philipp? Über Leverkusen oder über Alemannia?
Da bin ich jetzt mal ganz opportunistisch. Ich freue mich, wenn Viktoria Köln den Klassenerhalt in der dritten Liga schafft.
Wie kommt das? Ist das dein Verein?
Naja, das ist Viktoria und die Fiorentina, aber das weißt du ja, glaube ich, noch aus der Zeit, als du während des Volontariats mein Chef bei der Welt warst. Ich bin ja nach wie vor glühender Tifoso der Fiorentina. Und ja gut, die Viktoria ist halt hier das Kleinod und ich war auch tatsächlich vor ein paar Wochen am Tivoli beim Mittelrhein-Pokal Viertelfinale, dass die Alemannia dann im strömenden Regen gewonnen hat, 2-0 gegen die Viktoria. Da waren allerdings nur 9.500 Zuschauer da. Nein, grundsätzlich muss man ja sagen, es ist einfach toll, was in Aachen da passiert. Das waren jetzt letzte Woche waren ja 29.500 Zuschauer gegen Fortuna Köln in dem Stadion. da muss ich sagen, das ist einfach gigantisch. Und diese dritte Liga, die wird sehr unterschätzt, ne? Das muss man wirklich sagen. Da sind tolle Vereine dabei, mit Dresden, mit 60. Ja, die Duisburger werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Bielefeld, da ist dann
Hallische FC, nicht vergessen.
Der Hallische FC, ja, die werden es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und da ist die kleine Viktoria dann immer. Aber die Viktoria hat ja immerhin Werder Bremen in der ersten Pokalrunde rausgeschlagen, 3-2. Danach gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Die beiden Spiele konnte ich aber nicht sehen, weil ich da halt mit Bayer Leverkusen dienstlich in Ottensen am Millerntor und in Sandhausen war.
Das aber ist jetzt gut. Muss ich als Serie A-Fan auch noch mal kurz fragen. Ich bin ja seit, muss man mal rechnen, 35 Jahren Interista wegen damals Matthäus, Breme und Klinsmann. Wie kommst du zur Viola?
Ich bin tatsächlich mit dem Bus dahin gekommen und zwar mit
die Kastropper Straße hoch, ja.
Nein, wir waren 1992 mit unserem Geschichtsleistungskurs vom Otto-Hahn-Gymnasium in Bergisch Gladbach dann nach Florenz gefahren, in so einem, der klassische Geschichts- und Mathe-LK Toskana-Rundtrip. Und wir kamen am 3. Oktober 1992 in Florenz an. Und ich wusste, an dem Tag spielt Florenz gegen das große Milan. Und leider kam es dann so, dass auf der Autostraße 1, auf der Autobahn, man sagt der Autostrada del Sole, es einen Riesenstau gab an der Raststätte Ronco Bigliaccio. Immer wenn ich da vorbeikam, muss ich daran denken. Und wir kamen halt zu spät in die Stadt und ich sah aber trotzdem nur diese Tifosi auf ihren Vespas mit diesen Schachbrettfahnen, mit diesem, das hat mich so dermaßen fasziniert. Und dann habe ich gesagt, okay, da musst du nochmal hin. Und da bin ich halt nochmal hin. Da bin ich immer wieder hin und so gut es geht immer wieder hin. Jetzt habe ich letztes Jahr, war ich beim Finale der Coppa Italia in Rom 1-2 verloren, zwei Wochen später dann in Prag das Finale der Conference League 1-2 verloren. Und da habe ich einem guten Freund aus Leverkusen geschrieben, jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt haben musst. Denn das möchte keiner erleben, dass man mit seinem Verein in zwei Endspielen ist und dann beide verliert. Das möchte keiner erleben.
Ich hätte dir gegönnt, dass bei der Gruppenauslosung, das ist ja keine richtige Gruppenauslosung mehr, aber bei der Auslosung zur Champions League du Fiorentina zugelost bekommen hättest mit Bayer Leverkusen.
Wäre schwierig gewesen.
Aber Florenz ist jetzt auf Platz 10. Die Chancen auf die Champions League sind in Italien sehr, sehr gering. Erfreue dich an Bayer Leverkusen. Vielen Dank, dass du uns das Phänomen Bayer Leverkusen in der Saison so eindrücklich erklärt hast, lieber.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Super, vielen Dank euch beiden. Pitt, du, was machst du am Wochenende? Guckst du das Spiel oder hast du noch einen anderen
Termin? Die Meisterschaft ist für mich entschieden, da brauche ich nicht mehr hinzugucken. Ich schaue mir den Kampf um die Champions League Plätze an. Ich werde Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart besuchen und freue mich sehr, wenn der Vierte gegen den Dritten spielt. BVB hat im FC Bayern geschlagen. Meine Erwartungen sind sehr hoch bei diesem Spiel. Ich bin gespannt, ob dieser Befund von Alex Steudel, Zickzack BVB, wirklich vielleicht aufgehoben ist oder bestätigt wird. Aber ich glaube, im ausverkauften Westfalenstadion Signal Iduna Park, das wird ein schönes Spiel werden gegen die Stuttgarter. Ich finde die Stuttgarter genauso begeisternd wie Bayer Leverkusen. Wir haben eine richtig tolle Saison oben an der Tabellenspitze.
Das stimmt. Dieses Spiel im Viertelfinale Leverkusen gegen VfB Stuttgart, das war eigentlich das vorweggenommene Endspiel. Das war so ein faszinierendes Spiel. Und da muss ich sagen, die Stuttgarter waren mit Abstand die beste Mannschaft, die in dieser Saison in Leverkusen aufgetreten sind. Drei Tage später kamen ja die Bayern, die dann nicht einen Torschuss hatten. Da muss man wirklich sagen, Hut ab, was vor dem in Stuttgart passiert ist.
Ja, oder wie Dennis Undorf sagte, die beiden besten deutschen Mannschaften.
Hat er recht? Nein, das hat er ja auch völlig wertfrei gesagt. Also,
weiß ich nicht, ob das wertfrei ist, aber er hat es auf jeden Fall sehr spitz formuliert. Also.
Als unbeteiligt kann er das sagen. Super. Mehr zu den Top-Themen und zu den Top-Spielen in Deutschland natürlich dann im FIFA-Pitch-Newsletter 6:10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter fifapitch.de. Nächsten Montag gibt's den nächsten Podcast von uns und nachlesen zum Thema Fußball könnt ihr natürlich auch alles bei den Kollegen von Bild, bei natürlich Philipp und seinen Kollegen. Danke Philipp, danke Pitt.
Ciao, ciao.
Dankeschön.
FIFA-Pitch, der Fußball-Podcast.